Denn Gott kontrolliert das Wetter. Und so möchte ich heute einmal ein wenig auf das Wetter eingehen. In unserer heutigen Zeit, in dieser Jetztzeit, kann man nicht davon ausgehen, dass jedes einzelne Wetterphänomen direkt von Gott herbeigeführt wird. Das keineswegs. Aber wir können auch sagen, dass natürlich nichts gegen Gottes Willen geschieht. Und ich meine nichts. Nichts auf diesem Planeten geschieht, ohne dass Gott es will oder zulässt. Also es geschieht nicht gegen seinen Willen. Aber heute möchte ich einen Kontrast Ihnen darlegen. Und zwar möchte ich Ihnen zeigen, dass schlechtes Wetter sehr wohl das Resultat von Sünde sein kann. Und gutes Wetter kann sehr wohl das Resultat von richtigem Verhalten sein. Es kann Segen darstellen, direkt von Gott. Und ich möchte heute ganz spezifisch auf Wasser eingehen. Wasser in seinen verschiedenen Formationen. Wir wissen alle, dass Wasser notwendig ist für eine gute Ernte. Und wir wissen auch, dass der Mangel an Wasser ursächlich ist für Trockenheit. Und zu viel Wasser, auch in der Form von gefrorenem Wasser wie Hagel, kann sehr wohl zu Unheil und Desaster führen. Gott hat von Anfang an dem Volk Israel klargemacht, dass er Wetterbedingungen benutzen wird, um entweder die Nation zu segnen, weil sie seine Gesetze gehalten hat, oder zu bestrafen, wenn es um den Verstoß gegen Gottes Gesetze geht. Schauen wir uns einmal in 3. Mose Kapitel 26 ein paar seiner Aussagen an. Und ich lese, wie ich das gesamte Fest hindurch dies getan habe und tun werde, von der Lutherbibel 2009. Nebenbei gesagt, eine neue Ausgabe 2017 ist gerade erschienen. Die haben einige von uns auch schon bereits geholt. Die werden wir mal ausführlich durchchecken, um zu sehen, wie akkurat die ist. Aber hier 3. Mose 26, angefangen in Vers 3, zitiert von der Lutherbibel 2009. Da lesen wir Folgendes. 3. Mose 26 und Vers 3. Da sagt Gott, werdet ihr in meinen Satzungen leben und meine Gebote halten und tun. Schauen Sie, halten und tun. Vers 4. So will ich euch Regen geben zu seiner Zeit und das Land soll sein Gewächs geben und die Bäume auf dem Felde ihre Früchte bringen. Vers 5. Und die Dreschzeit soll bis zur Weinernte reichen und die Weinernte soll bis zur Zeit der Saat reichen. Und ihr sollt Brot in Fülle haben und sollt sicher in eurem Lande wohnen. Vers 10. Und ihr werdet von dem Vorjährigen essen, und wenn das Neue kommt, das Vorjährige sogar wegtun müssen. Vers 18. Hier jetzt der Gegensatz. Wenn ihr mir aber auch dann noch nicht gehorcht, er hat bereits einige Dinge schon angeführt, so will ich euch noch 7-mal mehr strafen für eure Sünden willen. Vers 19, um den Stolz eurer Halsstarrigkeit zu brechen und will euren Himmel wie Eisen und eure Erde wie Erz machen und eure Mühe, Vers 20, und Arbeit soll verloren sein, euer Land seinen Ertrag nicht geben und die Bäume des Landes ihre Früchte nicht mehr bringen. Wir sehen Segnungen für Gehorsam und Warnungen für Ungehorsam. Schauen wir uns auch 5. Mose 28 an. 5. Mose 28 und Vers 12. 5. Mose 28 und Vers 12. Hier wiederum Segnungen, wenn das Volk gehorsam sein würde. Und der Herr wird dir seinen guten Schatz auftun, den Himmel, indem er deinem Lande zu seiner Zeit Regen gibt, und indem er alle Werke deiner Hände segnet. Und du wirst vielen Völkern leihen, du aber wirst von niemandem borgen. Regen zur rechten Zeit. Vers 22. Hier, wenn das Volk ungerecht leben würde. Der Herr wird dich mit Auszehrung, Fieber, Hitze, Entzündung, Dürre, Getreidebrand und Vergilben schlagen, und sie werden dich verfolgen, bis du umkommst. Dein Himmel, der über deinem Kopfe ist, wird ehern sein, und die Erde unter dir eisern. Und der Herr wird deinem Lande Staub und Asche als Regen geben. Vom Himmel wird er herabfallen auf dich, bis du vernichtet wirst. Die Warnungen waren dem alten Volk Israel gegeben. Aber diese Warnungen sind auch Prophezeiungen für uns heute. Und so sollten wir sie auch betrachten. König Salomo verstand sehr wohl, dass schlechtes Wetter das Resultat von Gottes direkter Bestrafung für Sünde sein kann. Und so lesen wir in 1. König Kapitel 8. 1. König Kapitel 8, angefangen in Vers 35. Und wenn man sich solche Stellen durchliest, und der Übersetzer hat jetzt eine ziemlich schwierige Zeit, weil das alles nicht bei mir im Skript steht, aber wenn man sich solche Stellen durchliest und die Einstellung hier von König Salomo und sein Verhältnis zu Gott und das mit den heutigen Führern dieser Welt vergleicht, dann kann man sehen, wie weit wir alle von Gott abgefallen sind. 1. Könige 8, Vers 35. Da sagt König Salomo, wenn der Himmel verschlossen wird, so dass es nicht regnet, weil sie an dir gesündigt haben und sie zu dieser Stätte hin beten und deinen Namen bekennen und sich von ihren Sünden bekehren, weil du sie bedrängst. Vers 36, so wollest du hören im Himmel und die Sünde deiner Knechte und deines Volkes Israel vergeben, indem du ihnen den guten Weg zeigst, auf dem sie gehen sollen, und regnen lässt auf das Land, das du deinem Volke zum Erbe gegeben hast. Vers 37, wenn eine Hungersnot oder Pest oder Getreidebrand, Vergilben, Heuschrecken oder Raupen im Lande sein werden, wenn sein Feind im Lande seine Tore belagert oder irgendeine Plage oder Krankheit da ist. Vers 38, wer dann bittet und fleht, sei es irgendein Mensch oder dein ganzes Volk Israel, und sie ihrer Plage gewahrt werden, jeder in seinem Herzen und ihre Hände zu diesem Hause hin ausbreiten, so wollest du hören im Himmel, an dem Ort, wo du wohnst, und vergeben und schaffen, dass du jedem gibst, wie er gelebt hat, wie du sein Herz erkennst. Denn du allein kennst das Herz aller Menschen, damit sie dich allezeit fürchten, solange sie in dem Lande leben, das du unseren Vätern gegeben hast. Also schlechtes Wetter war die unmittelbare Folge von Gottes direktem Eingreifen. Im Buch Jesaja finden wir viele, viele Stellen, viele Prophezeiungen über schlechte Wetterbedingungen, wie zum Beispiel Mangel an Regen oder zu viel Regen, Regen zu falschen Zeiten, aufgrund von Gottes Bestrafung für Sünde. Und natürlich, hauptsächlich geht es hier um die Nation Israel, aber nicht ausschließlich. Wir sollten diese Stellen alle auch auf uns anwenden, auf egal welche Nation wir ein Teil sein mögen. Jesaja Kapitel 5. Fangen wir mit Jesaja Kapitel 5 an. Jesaja Kapitel 5 und Vers 6. Er sagt, ich will ihn, er vergleicht hier jetzt Israel mit einem Weinberg, ich will ihn wüst liegen lassen, sodass er weder beschnitten noch gehackt wird, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Ich, sagt Gott, will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen, dass es zu einer Dürre kommen wird. Und der Zusammenhang ist natürlich aufgrund von nationaler Sünde. Jesaja 42. Jesaja 42, angefangen in Vers 14. Jesaja 42, Vers 14. Sehr lange habe ich geschwiegen, war still, und habe an mich gehalten. Nun aber will ich schreien wie eine Gebärende, die Wehen hat, will stöhnen und keuchen. Vers 15, ich will Berge und Hügel verwüsten und all ihr Gras verdorren lassen, will die Ströme zu Inseln machen und die Seen austrocknen. Ja, Gott hat lange geschwiegen, aber der Zeitpunkt wird kommen, wenn er nicht länger schweigen wird. Jesaja Kapitel 50, die Verse 2 und 3. Jesaja Kapitel 50 und die Verse 2 und 3. Warum kam ich und niemand war da? Ich rief und niemand antwortete. Ist meine Hand nun so kurz geworden, dass sie nicht erlösen kann? Oder habe ich keine Kraft, um sie zu erretten? Seht, mit meinem Schelten mache ich das Meer trocken und mache die Wasserströme zur Wüste, dass ihre Fische vor Wassermangel stinken und an Durst sterben. Ich kleide den Himmel mit Dunkel und mache seine Decke wie einen Sack. Also Gott sagt, ich kann diese Dinge tun. Warum meint ihr nicht, dass ich auch euch helfen kann, wenn ihr in Not seid? Schauen wir uns einmal Jesaja 28 an. Wir hatten über Wassermangel gelesen, aber jetzt geht es auch um zu viel Wasser zur unrechten Zeit. Jesaja 28, die Verse 17 bis 19. Jesaja 28 und Vers 17. Und ich will das Recht zur Richtschnur und die Gerechtigkeit zum Senkblei machen, und dann wird der Hagel, also gefrorenes Wasser, dann wird der Hagel die Zuflucht der Lüge wegfegen. Und Wasser sollen das Versteck wegschwemmen, damit euer Bund mit dem Tod gelöst wird und euer Vertrag mit dem Totenreich nicht mehr besteht. Und wenn eine Flut kommt, wird sie euch zertreten, so oft sie kommt, wird sie euch erfassen. Kommt sie am Morgen, Vers 19, so geschieht es am Morgen. In gleicher Weise am Tag oder in der Nacht. Und es wird lauter Entsetzen sein, die Botschaft zu vernehmen. Gott wird mit einer Sprache zu den Menschen sprechen, die sie verstehen werden. Jesaja 29, die Verse 5 und 6. Jesaja 29 und Vers 5. Und die Menge deiner Feinde soll wie feiner Staub sein. Und die Menge der Tyrannen wie wehende Spreu. Und das soll plötzlich, unversehens, geschehen. Denn vom Herrn Zebaoth wirst du heimgesucht mit Donner, Erdbeben und großem Getöse, mit Sturm, Unwetter und Flammen eines verzehrenden Feuers. Auch hier, diese Prophezeiung ging an Ariel oder dem heutigen Syrien. Hier wird etwas prophezeit über die Zukunft von Syrien und wie Gott eingreifen wird. Schauen wir uns auch Jesaja Kapitel 30 an und Vers 30. Jesaja 30 und Vers 30. Und der Herr wird seine majestätische Stimme hören lassen und das Niederfahren seines Armes mit zornigem Drohen und mit Flammen des verzehrenden Feuers, mit Wolkenbruch, mit starkem Regen und mit Hagel zeigen. Die Prophezeiungen sind klar. Aber schauen wir uns nun die positiven Prophezeiungen an, auch als Kontrast im Buch von Jesaja, wenn Gott eingreift, um die Menschen zu segnen, für Gehorsam. Schauen wir uns Jesaja Kapitel 30 an, angefangen in Vers 23. Jesaja 30 und Vers 23. Er wird deinem Samen, den du auf den Acker gesät hast, Regen geben und Brot vom Ertrag des Ackers, kräftig und nahrhaft. Und dein Vieh wird zu der Zeit in einer weiten Aue weiden. Die Ochsen und Esel, die den Acker bearbeiten, werden gemischtes Futter fressen, das mit der Wurfschaufel und der Gabel geworfelt ist. Vers 25. Und auf allen großen Bergen und auf allen großen Hügeln werden zur Zeit des großen Mordens, wenn die Türme fallen werden, Becher und Wasserströme fließen. Schauen Sie, wir hatten in einigen Jahren die Situation, dass zwei Türme in New York fielen. Noch mehr Türme werden fallen. Aber Gott gibt auch hier die Verheißung, dass wenn er zurückkehrt, wenn Jesus Christus zurückkehrt, diese Dinge sich dann ändern werden. Vers 26. Und der Schein des Mondes wird wie der Schein der Sonne sein, und der Schein der Sonne wird siebenmal heller sein als jetzt zu der Zeit, wenn der Herr den Bruch seines Volkes verbinden und seine Wunden heilen wird. Diese Zeit wird kommen, nach der Reue, nach der Umkehr. Schauen wir uns auch Jesaja 44 an. Jesaja 44, die Verse 3 und 4. Das wird geschehen zur Zeit des Millenniums. Denn ich will Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Nachkommen, sodass sie wachsen sollen wie Gras, wie die Weiden an den Wasserbächen. Es wird physische und geistige Heilung geben. Wir lesen auch, dass etwas mit dem geschieht, was unter der Erde zurzeit existiert. Die Wüsten, unter denen viele Wasserbäche sind, wie wir wissen, werden fruchtbar werden. Gott wird das machen. Der Mensch hat es versucht, aber bislang es nicht geschafft. Jesaja 35, die Verse 6 und 7. Jesaja 35, die Verse 6 und 7. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch. Es geht hier auch um physische Heilung. Und die Zunge des Stummen wird jubeln. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es früher trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürre gewesen ist, da sollen Wasserquellen sein. Und wo zuvor die Schakale gelegen haben, da sollen Gras, Rohr und Schilf stehen. Eine herrliche Prophezeiung für die Zukunft. Wenn Christus eingreifen wird, um diesem Wahnsinn der verführten Menschheit ein Ende zu bereiten und dann über diese Erde herrschen wird, werden diese Dinge geschehen, weil Menschen werden erkennen, wie falsch sie gelebt haben, werden bereuen, und das wird das Resultat sein. Lesen wir auch einmal Jesaja Kapitel 41, die Verse 18 bis 20. Jesaja 41 und Vers 18. Sondern ich will Flüsse auf den Höhen öffnen und Brunnen inmitten der Talebenen und will die Wüste zu Wasserseen machen und das dürre Land zu Wasserquellen. Ich will in der Wüste Zedern, Akazien, Myrten und Ölbäume setzen. Ich will in der Steppe Zypressen, Platanen und Buchsbaum miteinander wachsen oder pflanzen. Vers 20, schauen Sie. Damit man sieht und erkennt und merkt und versteht zumal. Wunderbar ausgedrückt. Damit man sieht, erkennt, merkt, versteht, dass die Hand des Herrn das getan hat und der Heiligen Israel das geschaffen hat. Diese Dinge werden nicht zufällig geschehen. Gott wird ganz aktiv eingreifen und diese Segnungen erzeugen. Jesaja 53. Die Verse 19 und 20. Jesaja 43. Jesaja 43. Die Verse 19 und 20. Denn seht, ich will etwas Neues machen. Jetzt soll es aufsprossen. Könnt ihr es nicht erkennen? Ich mache einen Weg in der Wüste und gebe Wasserströme in der Einöde, dass mich die Tiere auf dem Felde preisen, die Schakale und Strauße, denn ich will Wasser in der Wüste und Ströme in der Einöde geben, um mein Volk zu tränken, meine Auserwählten. Auch hier wiederum die Segnungen für den Gehorsam. So gibt es noch viele Stellen in der Bibel, im Alten Testament, die gutes Wetter versprechen für Gehorsam und die schlechtes Wetter versprechen für Ungehorsam, für Sünde. Und Sünde ist, wie wir alle wissen, die Übertretung des Gesetzes Gottes. Schauen wir uns einmal Hosea an, Kapitel 4. Hosea, Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Und wenn wir diese Stellen lesen, dann befassen wir uns auch damit sehr persönlich. Es geht hier zwar um das Haus Israel, um die Kinder Israel, aber wie wir wissen, sind wahre Christen geistliche Kinder Israel. Wir sind heute geistliche Israeliten. Und was sagt uns Gott hier? Hosea 4 und Vers 1. Hört ihr Kinder Israel, das Wort des Herrn. Denn der Herr hat Grund, die zu schelten, die im Lande wohnen. Wie wir gestern im Bibelstudium das behandelt haben, hat Gott zu schelten heute die, die in der Kirche sind? Überlegen wir uns dies. Der Herr hat Grund zu schelten, die im Lande wohnen, denn es gibt keine Treue. Es gibt keine Liebe. Es gibt keine Erkenntnis Gottes im Land, sondern Gottes Lästern, Lügen, Morden. Und derjenige, der hasst, ist bereits schon des Mordes schuldig. Morden, Stehlen, Ehebrechen. Jemand, der Lust hat an der Frau seines Nächsten, ist bereits schon des Ehebruches schuldig. Die haben überhand genommen. Und eine Blutschuld folgt der anderen. Und darum wird das Land trauern und allen Bewohnern wird es schlecht gehen. Vers 3. Denn auch die Tiere auf dem Felde und die Vögel des Himmels und die Fische im Meer werden hinweggerafft werden. Unter anderem auch natürlich durch Trockenheit, durch Dürre. Amos Kapitel 4. Amos Kapitel 4, die Verse 7 bis 9. Amos Kapitel 4, die Verse 7 bis 9. Ich habe auch den Regen über euch zurückgehalten, als es noch 3 Monate bis zur Ernte waren. Ich ließ es regnen über eine Stadt, und auf die andere Stadt ließ ich es nicht regnen. Ein Acker wurde beregnet, und der andere Acker, der nicht beregnet wurde, verdorrte. Vers 8, und es zogen 2, 3 Städte zu einer anderen Stadt, um Wasser zu trinken, und sie konnten nicht genug finden, und doch kehrtet ihr nicht zu mir um, sagt der Herr. Ich schlug euch mit Mehltau und mit Getreidebrand, die Heuschrecken fraßen alles ab, was in euren Gärten und Weinbergen, auf euren Feigenbäumen und Ölbäumen wuchs, und doch kehrtet ihr nicht zu mir um, sagt der Herr. Er macht es sehr deutlich, er hat diese Dinge zugelassen, um die Menschen zur Reue, zur Umkehr zu bewegen. Aber die Menschen bereuten damals nicht. Und wenn diese Dinge heute geschehen, dann bereuen die meisten Menschen auch heute nicht. Wie wir das auch noch gleich lesen werden. Micha Kapitel 7. Micha Kapitel 7 und in Vers 13. Micha Kapitel 7 und Vers 13. Und das Land wird zur Wüste werden wegen seiner Bewohner, wegen der Frucht ihrer Werke. Wir sehen hier ganz klar den Zusammenhang, die Ursache, die Wirkung. Wegen der Werke seiner Bewohner wird das Land zur Wüste werden. Das kann auch natürlich der Fall sein, dass gewisse Dinge selbst produziert werden von den Menschen, die dazu beitragen, dass das Land verdorrt. Es geht aber auch um das direkte Eingreifen von Gott. Schauen wir uns einmal Haggai an, Kapitel 1. Das Buch Haggai, ziemlich zu Ende des Alten Testamentes, Haggai Kapitel 1, angefangen in Vers 19 im Englischen, aber im Deutschen fangen wir an mit Vers 21 zu lesen. Aus irgendwelchen unerklärbaren dunklen Gründen ist hier die Zählweise anders im Englischen wie im Deutschen. Also im Deutschen lesen wir Haggai, Amalek. Vergessen Sie das, ich habe eine weitere Stelle schon bereits behandelt. Nein, im Englischen und im Deutschen zunächst einmal Haggai Kapitel 1. Sie werden gleich sehen, was ich gemeint habe. Also hier ist Haggai Kapitel 1, die Verse 9 bis 11. Haggai Kapitel 1, die Verse 9 bis 11. Das zweite Buch, was gleich kommt, fängt auch mit H an, deshalb habe ich mich da getäuscht. Haggai Kapitel 1, Vers 9. Denn ihr erwartetet viel, und sieh, es wurde wenig. Und wenn ihr es auch heimbrachtet, so blies ich es doch weg. Warum das? Sagt der Herr Zebaoth. Weil mein Haus zerstört ist und jeder sich beeilt, für sein eigenes Haus zu sorgen. In anderen Worten, falsche Prioritäten wurden gesetzt. Darum, Vers 10, darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich seinen Ertrag. Und ich, Vers 11, habe eine Dürre über Land und Berge gerufen, über Korn, Most, Öl und über alles, was aus der Erde kommt, und auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit eurer Hände. Wegen mangelnder Zielgerichtetheit kam diese Dürre auf das Land, kamen die anderen Probleme auf das Land über das Volk. Hosea. Hosea im Deutschen, Kapitel 2, die Verse 21 bis 25. Im Englischen Hosea 2, die Verse 19 bis 23. Hosea 2, angefangen Vers 21 im Deutschen. Hier kommt der Kontrast. Hier kommen von Gott produzierte Segnungen, auch Segnungen mit gutem Wetter für Gehorsam. Hosea 2, angefangen in Vers 21. Ich will dich mit mir verloben. Nun, wie ich des Öfteren schon erklärt habe, eine bessere Übersetzung, Vertrauen. Es ging nicht um eine Verlobung im heutigen Sinne, es ging um ein Eheversprechen, einen Ehevertrag. Die Ehe wurde zwar noch nicht durchgeführt, aber es ging um einen Ehevertrag. Man war dann bereits, wenn man vertraut war, in diesem Sinne Mann und Frau. Und so sagt Gott, ich will dich mit mir verloben oder vertrauen in Ewigkeit. Ich will dich mit mir verloben in Gerechtigkeit und Gericht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, im Glauben will ich dich mit mir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Und zu der Zeit, Vers 23, sagt der Herr, da will ich erhören. Ich will den Himmel erhören und der Himmel wird die Erde erhören. Und die Erde soll Korn, Most und Öl erhören und diese sollen Israel erhören. Und ich will sie mir auf Erden zum Samen behalten und mich über dir erbarmen, die in Ungnade waren und zu dem, das nicht mein Volk war, sagen, du bist mein Volk. Und es wird sagen, du bist mein Gott. Das ist heute nicht der Fall. In keinem Land der Erde. Aber es wird geschehen. Und so lesen wir in Joel, auch wiederum im Deutschen, Kapitel 4, die Verse 18 bis 21, im Englischen Kapitel 3, die Verse 18 bis 21. Joel 4, 18 bis 21. Zu dieser Zeit, die Endzeit ist angesprochen, zu dieser Zeit werden die Berge von süßem Wein triefen und die Hügel von Milch fließen, und alle Bäche in Juda werden voll Wasser sein, und es wird eine Quelle vom Hause des Herrn ausgehen, die das Tal Schittim bewässern wird. Aber, Vers 19, Ägypten soll eine Wüste werden und Edom eine öde Steppe, wegen der Gewalt an den Kindern Juda, weil sie unschuldiges Blut in ihrem Lande vergossen haben. Das wird noch geschehen. Und Gott ist über diese Gewalttaten, die noch kommen werden, keineswegs erfreut. Vers 20. Aber Juda soll für immer bewohnt bleiben und Jerusalem von Generation zu Generation. Aber ich will ihr Blut nicht ungerecht lassen und der Herr wird in Zion wohnen. Wir sehen die Segnungen für Gehorsam. Wir sehen aber auch die Strafe für Ungehorsam und für Sünde. Bevor Christus zurückkommt, wird Gott mit einer Sprache zu den Menschen sprechen, die sie verstehen werden. Er wird direkt eingreifen während der Zeit des sogenannten Tages des Herrn, einer möglicherweise einjährigen Zeitspanne, um die Menschen für ihre Sünden zu bestrafen. In der Hoffnung, dass sie erkennen werden, wie sehr sie sündigen. In der Hoffnung, dass sie sich abwenden von ihrem sündhaften Verhalten. Und er wird Wetterbedingungen hierzu benutzen. Lesen wir das einmal im Buch der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 11. Offenbarung Kapitel 11, die Verse 18 bis 19. Und die Völker sind zornig geworden. Und man kann das immer mehr und mehr heute sehen, wie zornig die Völker geworden sind oder werden. Man spricht schon wieder von Krieg, von kaltem Krieg, von heißem Krieg. Man ist wieder dabei, sich auf Kriege vorzubereiten. Im Zorn, im Hass auf andere Menschen. Die Völker sind zornig geworden und Gott sagt, und dann ist dein Zorn, also mein Zorn gekommen und die Zeit, die Toten, besser die Nationen, zu richten und deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, den Lohn zu geben und die zu verderben, die die Erde verderben. Gott sieht auch das. Gott sieht auch, wie die Menschen heute diesen Planeten total verderben, verschmutzen und natürlich auch dann durch Kriege total verseuchen. Und Gott wird dem ein Ende machen. Und so heißt es in Vers 19, und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Bundeslade wurde in seinem Tempel sichtbar und es geschahen Blitze, Stimmen und Donner, ein Erdbeben und ein schwerer Hagel. Ein schwerer Hagel. Gefrorenes Wasser sozusagen wird Gott benutzen, um den Menschen zu zeigen, wie die Sache aussieht. Das erinnert uns ein wenig an das, was wir eben gehört haben in der Kurspredigt. An die Zerstörung von Sodom und Gomorra. Es erinnert uns auch an die siebte Plage im Lande von Ägypten unter Moses, wo Gott mit Hagel die Menschen bestrafte. Und der Hagel wird auch in Offenbarung Kapitel 11 erwähnt, Offenbarung 11. Oh, das haben wir gerade gelesen. Dann lesen wir Offenbarung 16. Offenbarung 16 und Vers 21. Offenbarung 16 und Vers 21. Auch das wird noch kommen. Wir lesen heute bereits schon über große Hagelkörner. Nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen wird. Offenbarung 16, Vers 21. Und ein großer Hagel, wie Zentner so schwer, fiel vom Himmel auf die Menschen und die Menschen bereuten. Das wäre schön. Das wäre sehr schön, wenn sie endlich erkennen würden, warum dies geschieht. Nein, und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels. Denn seine Plage ist schrecklich groß. Auch hier sind die Menschen noch immer nicht bereit zu bereuen. Wir lesen auch über zwei Zeugen. Nun gut, es gibt viel Spekulation über die zwei Zeugen. Ich habe schon über, 30 Leute kennengelernt, die von sich behaupten, sie seien die zwei Zeugen. Jemand kam einmal in Pasadena zu uns und sagte, ich bin die zwei Zeugen. Also es gibt da die merkwürdigsten Ideen. Aber die zwei Zeugen, wer immer sie sein werden, werden hier auf Erden auftreten, um die Menschen noch einmal zu warnen. Und in Offenbarung Kapitel 11 und Vers 6, da wird Folgendes gesagt. Offenbarung 11 und Vers 6. Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, dass es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung. Und sie haben Macht über die Gewässer, die sie in Blut zu verwandeln und die Erde mit allerlei Plagen zu schlagen, so oft sie wollen. Nun, sie werden das nicht willkürlich tun. Sie werden es nur dann tun, wenn eine Notwendigkeit besteht, wenn sie von Gott dazu inspiriert werden, es zu tun. Es erinnert uns an die Macht, die zum Beispiel Mose und Elia hatten. Wir wissen ja, dass Elia betete und es würde nicht regnen und dann betete er und es würde regnen. Und natürlich auch die Macht von Mose. Wie geschieht dies jetzt praktisch? Das heißt, sie haben die Macht, dies zu tun. Schauen wir uns einmal in Jesaja 44 an, was Gott hierzu sagt. Es sind dies zwei sehr gerechte Menschen, die niemals in irgendeiner ungerechten Weise diese Dinge tun werden. Aber in Jesaja 44 und Vers 26 sagt Gott etwas hierzu. Es heißt, er bestätigt aber das Wort seines Knechtes und führt den Rat seiner Boten aus. Also wenn die inspiriert werden, diese Dinge zu tun, wird Gott sie insoweit unterstützen, wie er dies mit Mose tat, wie er dies mit Elia tat. Er bestätigt und führt aus das Wort seiner Boten, seiner Knechte, diese beiden Zeugen hier. Aber selbst wenn Christus dann zurückgekehrt ist, werden dann die Menschen sofort automatisch Christus gehorchen, werden sie automatisch bereit sein, das Wort Gottes zu halten, werden sie automatisch sofort die Sünde ablegen oder werden nach wie vor Rebellion zunächst einmal existieren, wie sie auch heute natürlich existiert. Nun, leider wird es so sein, dass zunächst einmal auch dann noch die Menschen nicht unbedingt willens sein werden, gleich zu Anfang der Herrschaft Christi sich ihm unterzuordnen. Und in Zacharja Kapitel 14 wird das deutlich gemacht. Zacharja 14. Und lesen wir die Verse 16 bis 19. Zacharja 14 und Vers 16. Zunächst einmal, wenn Sie das gesamte Kapitel Zacharja lesen, werden Sie sehen, dass es um Armeen geht, die versuchen werden, sogar gegen Christus zu kämpfen, wenn er zurückkommt. Und auch da gibt es die merkwürdigsten Ideen, warum das geschieht. Einige werden vielleicht glauben, Christus ist ein Außerirdischer, der kommt, um die Erde zu vernichten. Und viele heute glauben an diesen Unsinn von Außerirdischen. Wie auch immer. Dann wird Christus die Herrschaft über die Erde errichten. Aber was geschieht dann? Zacharja 14 und Vers 16. Und alle übrigen unter allen Nationen, die gegen Jerusalem zogen, also die Nationen werden zunächst einmal gegen Jerusalem ziehen, alle zusammen. Die werden jährlich heraufkommen, um den König, den Herrn Zebaoth, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern, wie wir das heute tun. Und es wird so sein, dass es über jedem Geschlecht der Erde, das nicht nach Jerusalem heraufkommt, um den König, den Herrn Zebaoth anzubeten, nicht regnen wird. Und wenn das Geschlecht der Ägypter, Vers 18, nicht heraufzöge und käme, so würde es auch über ihnen nicht regnen. Und das wird die Plage sein, womit der Herr alle Heiden, die nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu feiern, plagen wird. Denn das wird eine Sünde der Ägypter und aller Nationen sein, die nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu feiern. Achten wir auf die Formulierung. Es ist eine Sünde, das Laubhüttenfest nicht zu feiern. Und in der Zukunft wird Gott auch durch Wetterbedingungen den Menschen klar machen, dass das Laubhüttenfest zu feiern ist. Und zwar von allen. Wir leben heute nicht im Millennium. Wir leben heute in einer Welt, die von Satan beherrscht wird. Und dies bedeutet, dass zur Zeit generell gesehen nicht Gott in jedem einzelnen Falle eingreift, um gewisse Wetterbedingungen hervorzubringen. Er mag es tun, um seinen Plan in gewissen Situationen zu verwirklichen. Er mag es tun, um ein warnendes Beispiel für sein Volk zu geben. Wir wissen, dass heute Satan diese Welt beherrscht. Er ist der Gott dieser Welt, wie es heißt. Er ist der Fürst dieser Welt, der in der Luft herrscht. Und das bedeutet auch, dass er Wetterbedingungen produzieren kann. Er kann verantwortlich sein, sehr direkt verantwortlich sein für schlimme Wetterbedingungen, für Wirbelstürme. Wir lesen, dass er zum Beispiel die Macht hat, Feuer vom Himmel auf diese Erde herauf, herunter zu werfen. Wir lesen von einem falschen Propheten in der Zukunft, der die Macht haben wird, Feuer vom Himmel herunterzuwerfen auf diese Erde. Natürlich, diese Macht erhält er von Satan. Wir müssen begreifen, dass wir, die wir in dieser Welt leben, natürlich auch von diesen Wetterbedingungen beeinträchtigt sein können. Die Israeliten mussten während der Plagen, die über Ägypten ausgeworfen wurden, die ersten drei Plagen mitmachen. Die waren während der ersten drei Plagen nicht irgendwie isoliert. Erst mit der vierten Plage geschah es, dass Gott einen Unterschied gemacht hat zwischen den Israeliten und den Ägyptern. Und so lesen wir, und wir lesen das klar und deutlich, dass Christus uns davor warnt, dass es eine Zeit geben wird, so schrecklich, wie es sie noch nie gegeben hat und wie es sie auch nie wieder geben wird. Und wir lesen zum Beispiel Folgendes in Lukas Kapitel 21. In Lukas 21 und angefangen in Vers 25. Und in meiner Bibel ist die Überschrift das Kommen des Menschensohnes. Also das ist der Zusammenhang, der zeitliche Zusammenhang. Dann werden Zeichen an Sonne und Mond und Sternen geschehen. Und auf Erden wird den Völkern bange sein, in Ratlosigkeit. Die wissen nicht, was sie machen sollen. Beim Brausen des Meeres und der Wasserwogen. Vers 26, Lukas 21, 26. Und die Menschen werden vor Furcht und Erwartung der Dinge, die auf Erden kommen sollen, verschmachten. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann heißt es in Vers 27, und dann wird Christus zurückkommen. Das wird die allgemeine Stimmung damals oder vielmehr in der Zukunft sein, aber dieses muss sich nicht auf uns beziehen. Genau genommen darf es sich gar nicht auf uns beziehen. Schauen wir uns einmal an, was Christus hierzu sagt in Markus Kapitel 13, wenn er die Bedingungen beschreibt, die herrschen werden kurz vor seiner Wiederkunft. Markus 13 und Vers 7. Markus 13 und Vers 7. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten. Und wie viel haben wir in letzter Zeit von Kriegen und Kriegsgerüchten gehört? Er sagt, dann fürchtet euch nicht. Wir haben keinen Grund, uns zu fürchten. Er sagt, es muss so geschehen, das Ende ist noch nicht da, aber wie er sagt, das ist der Beginn, der Anfang der Wehen. Warum haben wir keinen Grund, uns zu fürchten? Das heißt, den Völkern wird bange sein, sie werden sein voller Furcht, in Ratlosigkeit. Warum sagt Christus uns, ihr braucht euch nicht zu fürchten? Nun, wie wir eben in der Kurzpredigt, nebenbei gesagt, ich fand das eine sehr gute Kurzpredigt von Herrn Hanstein, gehört haben, Gott gibt uns die Möglichkeit des Schutzes. Damals hat Gott Lot beschützen wollen. Und so gibt uns Gott auch heute die Möglichkeit des Schutzes, selbst in schlimmen, schrecklichen Wetterbedingungen. In Jesaja Kapitel 25. Jesaja 25, die Verse 4 und 5. Jesaja 25, Vers 4. Denn du bist die Stärke der Geringen, die Stärke der Armen in der Not, eine Zuflucht vor dem Unwetter, ein Schatten vor der Hitze, denn das Toben der Tyrannen ist wie ein Unwetter gegen eine Wand. Du demütigst das Ungestüm der Fremden wie die Hitze an einem dürren Ort, wie die Hitze durch den Schatten der Wolken, so wird das Siegeslied der Tyrannen gedämpft. Es geht hier um zweierlei Dinge. Es geht um buchstäblichen Schutz vor kriegerischen Mächten. Es geht aber auch ganz buchstäblich um Schutz vor schlimmen Wetterbedingungen. Gott offeriert uns diesen Schutz. Wir lesen dies auch in Jesaja 43. Einige meinen, sie müssten selbst etwas tun. Sie müssten zur Waffe greifen. Sie müssten sich selbst verteidigen. Sie müssten den Feind bekämpfen. Das ist nicht der christliche Lebensweg. Jesaja 43, die Verse 1 bis 2. Und nun sagt der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob. Nun sagt der Herr, der dich geschaffen hat, wie ist dein, ihr Name? Setzen Sie ihn ein in diese Stelle. Gott spricht zu ihnen. Und nun sagt der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gott hat uns berufen. Gott kennt uns. Gott hat uns bei unserem Namen berufen. Wir gehören ihm an. Was sagt er hier? Vers 3 oder vielmehr Vers 2 zunächst. Wenn du durch Wasser gehst, dann will ich bei dir sein, damit dich die Ströme nicht überfluten. Und wenn du im Feuer gehst, dann sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Einige von uns mussten quasi durchs Feuer gehen. Einige, die hier heute hier sitzen oder auch stehen, die wurden von Feuer bedroht. Aber Gott gewährt uns, verspricht uns Schutz. Und soweit wie ich weiß, hat niemand sein Haus in diesen Feuern verloren. Und so sagt er hier, du brauchst dich nicht fürchten, ich bin bei dir. Meine Frau und ich und meine Kinder vor einigen Jahren waren total von Feuer umgeben, wo wir gewohnt haben. Wir konnten auch gar nicht mehr raus, selbst wenn wir es gewollt hätten. Es gab keine Möglichkeit der Evakuierung. Dann haben wir uns hingekniet und haben zu Gott um Schutz gebeten und haben dann die Nacht hindurch geschlafen. Und als wir am Morgen aufwachten, war das Feuer weg. Wir waren bereit, alles aufzugeben, natürlich. Aber Gott schützt und Gott verspricht dies. Und deswegen brauchen wir uns auch vor schlimmen Wetterbedingungen nicht zu fürchten. Was wir nicht tun dürfen, ist zu meinen, dass wenn wir von Unheil bedroht sind, ob es jetzt Wetterkatastrophen sein mögen oder andere Probleme, dass wir zurückkehren sollten zu dem, aus dem wir herausgekommen sind. Zu meinen, ja, früher war das ja alles viel besser. Wie die Lots Frau, die Frau Lot, die meinte, sie müsste zurück nach Sodom. Vielleicht um was zu holen, was sie zurückgelassen hat. Vielleicht um den Lebensweg von Sodom nicht zu verlassen. Manche meinen, sie müssten zurückkehren in die Welt, aus der sie herausgekommen sind. Denn als sie in der Welt gelebt haben, da ging das doch alles viel besser. Und da hatten sie doch Freude und Frieden und Glück. Und jetzt, nachdem sie begonnen haben, die Wahrheit zu leben, da ging es alles nur viel schlechter. Nun, zunächst einmal ist es eine Täuschung, aber es ist eine Täuschung, die auch zu Zeiten von Jeremia stattfand. Die Juden wurden sehr geplagt mit Leid. Und sie dachten, weil sie aufgegeben hatten, ihren alten Weg zu leben, deswegen kam jetzt das Leid über sie. Und sie meinten, sie müssten zurückkehren zu diesem alten Weg und dann würde es wieder besser mit ihnen werden. Jeremia, Kapitel 44. Lesen wir einmal diese interessante Argumentation. Jeremia, Kapitel 44. Und angefangen in Vers 15. Jeremia, 44 und Vers 15. Da antworteten alle Männer, die genau wussten, dass ihre Frauen anderen Göttern räucherten. Und alle Frauen, die in großer Menge dastanden, zusammen mit allem Volk, die in Ägypten und in Patros wohnten, dem Jeremia. Vers 16. Das Wort betreffend, das du uns im Namen des Herrn sagst, wollen wir dir nicht gehorchen. Vers 17. Sondern wir wollen nach all den Worten tun, die unser Mund ausgesprochen hat, und wollen der Himmelskönigin räuchern und ihr Trankopfer opfern, wie wir und unsere Väter, unsere Könige und Fürsten es in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem getan haben. Da hatten wir auch Brot in Fülle und es ging uns gut und wir erlebten kein Unglück. Seit der Zeit aber, Vers 18, als wir aufhörten, der Himmelskönigin zu räuchern und Trankopfer zu opfern, haben wir allen Mangel gelitten und sind durch Schwert und Hunger umgekommen. Die gleiche Argumentation, die damals die Israeliten hatten, die sagten, wir wollen nach Ägypten zurück, da hatten wir Fleisch in Fülle und jetzt schmachten wir in dieser Wüste. Nun, die Himmelskönigin, interessant, ist die Göttin Ischtar. Und der Name bedeutet heute, oder der moderne Name Ostern, leitet sich von Ischtar ab. Oder Astara. Mit anderen Worten, Ostern ist ein sehr altes heidnisches Fest, immer schon gewesen. Es wurde bereits schon von den Israeliten zu Zeiten von Jeremia und noch davor gehalten. So, die wollten also jetzt wieder anfangen, der Himmelskönigin Opfer zu erbringen, weil sie dachten, solange wie sie das getan hatten, ging alles gut und jetzt hatten sie aufgehört, diesen alten Weg zu gehen und jetzt haben sie Mangel und Leid. Was ist die Antwort von Jeremia? Angefangen in Vers 20. Da sagte Jeremia zum ganzen Volk, Männern und Frauen und allem Volk, das ihm so geantwortet hatten, Vers 21, ich meine ja, der Herr habe an das Räuchern gedacht, das ihr in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem getrieben habt mit euren Vätern, Königen, Fürsten und allem Volk im Lande. Und er hat es zu Herzen genommen, da er euren bösen Lebenswandel und die Gräuel, die ihr tatet, nicht mehr ertragen konnte. Deshalb ist auch euer Land zur Wüste, zum Schrecken und zum Fluch geworden, sodass niemand mehr darin wohnt, wie es heute ist. Wir hatten ja gelesen, Gott hat lange geschwiegen. Aber dann hat er eingegriffen und das wird heute auch geschehen. Vers 23, weil ihr geräuchert und gegen den Herrn gesündigt habt und der Stimme des Herrn nicht gehorchtet und in seinem Gesetz, seinen Rechten und Zeugnissen nicht gelebt habt, darum ist auch euch solches Unglück widerfahren, wie es heute ist. Also nicht, weil sie aufgehört hatten, der Himmelskönigin zu opfern, geschah das Unglück, sondern weil sie der Himmelskönigin geopfert hatten und diese Dinge getan hatten, geschah das Unglück. Und das ist das, was die Lektion hier aussagt. Also die Idee, zurückzukehren zu dem alten Lebensweg, um dann wieder in Glück und Freuden leben zu können, ist eine Illusion, eine absolute Illusion, ein Trugbild. Wir müssen auf Gott blicken. Und wir müssen auch auf Gott warten. Gerade auch und ganz besonders in Zeiten der Not. Und zum Abschluss die Stelle in Jeremia Kapitel 14. Jeremia 14 und lesen wir Vers 22. Jeremia 14 und Vers 22. Es ist ja doch unter den Götzen der Nationen keiner, der Regen geben könnte. Auch der Himmel kann nicht regnen lassen von sich aus. Du bist ja der Herr, unser Gott, auf den wir hoffen. Denn du kannst das alles tun. Gott kann uns helfen in Zeiten der Not. Er kann uns auch Lektionen geben in Zeiten der Sünde, damit wir uns bekehren. Denken wir nie daran, dass alles so ohne Gottes Augenmerk geschieht. Auch wenn er nicht direkt eingreift, weiß er um uns und weiß genau, wie es in unserem Leben aussieht. Und er will, wie wir jetzt schon des Öfteren gesagt haben, dass wir alle, die er berufen hat, ins Reich Gottes eingehen. Aber es liegt an uns, diesem Angebot zu entsprechen.